Wie sehr das unmittelbare Umfeld, die Familie, engste Freunde und Bekannte unter den Auswirkungen von Depressionen ihnen nahestehender Menschen leiden, wie hilflos sie diesen manchmal gegenüberstehen und wie sie sich damit auseinandersetzen bzw. mit welchen Methoden sie dem Erkrankten dennoch Hilfestellung geben, das dürfen wir in dem Roman »Spuren deines Lichts«, den Sie als Hörbuch in der Sendereihe Erzählung bei Radio Horeb hören können, immer wieder erfahren. Ich bin Britt Bergen und mich berührt, wie es der Autorin Sharon Gallo-Brown gelingt, die unterschiedlichsten Charaktere dieses Romans einzufangen und in Szene zu setzen, sodass es möglich ist, Verhaltensweisen der einzelnen Personen vielleicht nicht zu verstehen, aber zumindest nachvollziehen zu können. Die 13. Folge liest für Sie Tobias Schuffenhauer.
Brand zog ihren Schlafanzug aus, stieg in ihre Jeans und streifte sich ein Sweatshirt über. Sie wollte angezogen sein für den Fall, dass Casey tatsächlich in der Stadt war und sie brauchte. Sie wollte sofort aufbrechen können. Vorsorglich stellte sie ihre Turnschuhe neben das Bett und legte sich wieder hin, um zu warten. Sie hoffte, er würde Brooke von ihrer Nachricht erzählen. Heimlichkeiten waren nicht gut. Und wenn es ihm so schlecht ging, dass er nicht antworten konnte, dann würde Brooke ihr vielleicht antworten und schreiben, »Sag mir, was er braucht, wenn er so ist. Wie kann ich ihm helfen?« Bren würde ihr raten, sie solle ihm in Erinnerung rufen, dass er auch früher schon viel Dunkelheit erlebt und überstanden hatte, dass er mutige Entscheidungen getroffen hatte und dass die Verzweiflung nicht andauern würde. Bren würde ihr sagen, wie wichtig es war, ihm nicht aus dem Weg zu gehen oder ihn zu ignorieren, dass man ihm zuhören musste, auch wenn er zornig war und unlogische Dinge sagte. Es hatte keinen Zweck, ihm zu widersprechen. Das zu wissen war wichtig, und es war wichtig, die Last seiner Schuldgefühle oder Scham nicht noch zu verstärken, indem man ihm sagte, dass es einem Angst machte, ihn so zu sehen, oder dass er doch mal darüber nachdenken sollte, welchen Einfluss seine Krankheit auf die Menschen in seiner Umgebung hatte. Menschen, die ihn liebten. Daran konnte er in solchen Augenblicken nicht denken. Das machte alles nur noch schlimmer. Sie schaute wieder auf die Uhr. 45 Minuten, seit sie die SMS abgeschickt hatte. Wenn Casey tatsächlich bei seinen Eltern war, dann hatte ihm das vielleicht den Rest gegeben. Ihre Beziehung war in den letzten Jahren nicht besonders gut gewesen. Seine Eltern hatten seine Krankheit nie verstanden. Sie hatten sich nicht genug bemüht, sich darauf einzustellen und keine Geduld mit ihm gehabt. Bren wollte gar nicht nachrechnen, wie oft sie ihn rausgeschmissen oder ihn angeschrien hatten. Er solle sich gefälligst zusammenreißen. Bren hatte sich um ein gutes Verhältnis zu ihnen bemüht, aber das war schwierig, weil sie sich Casey so verbunden fühlte und immer den Drang verspürte, ihn zu verteidigen. Und manchmal ärgerten sich seine Eltern auch darüber, dass Bren ihrem Sohn so nahe stand. »Du bist mir mehr eine Mutter, als sie es je gewesen ist«, hatte Casey einmal zu Bren gesagt. Vielleicht hatten sie sich wieder gestritten, seine Mutter konnte so böse werden, so unvernünftig. Und Casey gelang es nie, den Mund zu halten, er schlug immer zurück. Sie würde ihm noch eine SMS schicken. »Entschuldige bitte, dass ich dich störe«, würde sie schreiben, »aber ich mache mir Sorgen um dich und möchte wissen, ob alles in Ordnung ist. Bitte schreib mir, dass alles gut ist.« Einen hochgereckten Daumen mehr brauchte sie nicht, nur einen hochgereckten Daumen. Sie schickte die zweite Nachricht ab und wartete. Auch wenn es eher unwahrscheinlich war, aber vielleicht hatte Brooke ihn noch nie erlebt, wenn es ihm schlecht ging. Als Casey zu seiner Pilgerreise durch Spanien aufgebrochen war, war es ihm gut gegangen. Bren hatte es gut gefunden, dass er diese Reise machen wollte, dass er sich wieder für Selbstreflexion und die Suche nach Gott öffnete. Und auch nach seiner Rückkehr war es ihm gut gegangen. Er war in Hochstimmung und voller Hoffnung gewesen. Vielleicht hatte Brooke nur seine guten Augenblicke erlebt. Ihre kurze Verlobungszeit, in der sie sich nur selten gesehen hatten, war vielleicht nicht lange genug gewesen, um Caseys dunkle Seite kennenzulernen. Selbst wenn er mit Brooke über seine Krankheit gesprochen hatte, wenn sie wusste, wie schwierig die vergangenen Jahre für ihn gewesen waren, hatte sie das vielleicht für übertrieben gehalten oder sie hatte gehofft, dass alles wäre jetzt überstanden, weil ein neues und wundervolles Leben vor ihnen lag und weil sie ihn glücklich machen würde. Bren war so dankbar, dass er glücklich war. Das war genau das, was sie sich für ihn gewünscht hatte, wofür sie viele Jahre lang gebetet hatte, dass er wieder glücklich war und voller Hoffnung. Das war auch sein Gebet für sie, wenn es ihm gut ging. Sie griff nach seiner grauen Mütze auf ihrem Nachttisch und betete weiter. Kurz nach Mitternacht brummte Brans Telefon und zeigte an, dass sie eine SMS bekommen hatte. Ein hochgereckter Daumen. Er war am Leben. Ihre zitternden Hände waren ein Beweis dafür, dass sie den Atem angehalten und das Schlimmste befürchtet hatte. Es ging ihm gut. Oder doch nicht? Denn der hochgereckte Daumen konnte vieles bedeuten. Ja, ich habe deine Nachricht bekommen. Oder mir geht es prima, kein Grund zur Sorge. Oder ich bin so froh, dass du an mich denkst, weil es mir im Augenblick nicht gut geht. Also was denn nun? Das war schwer zu sagen. Der hochgereckte Daumen konnte nämlich auch bedeuten, ich bin sehr froh, dass du dich gemeldet hast und es ist in Ordnung, wenn du dich wieder meldest. Oder ich wünschte, du hättest dich nicht gemeldet, aber da du es getan hast, ist dies die kürzeste Antwort, die ich dir geben kann, um dir mitzuteilen, dass es mir gut geht. Bren konnte es nicht deuten. Konzentriert schaute sie auf ihr Telefon. Nachdem sie jetzt wusste, dass er am Leben war, wollte sie, dass er ihre Vermutung entweder bestätigte oder ihr widersprach. Sie musste wissen, ob ihr Gefühl richtig gewesen war. Denn vielleicht konnte sie auch das nicht mehr richtig unterscheiden. Und wenn sie ihrer Intuition bei so unbedeutenden Dingen wie dem Drang zu beten nicht mehr trauen konnte, wie sollte sie ihr dann bei größeren Dingen vertrauen, wie zum Beispiel der Frage, wie es in ihrem Leben weitergehen sollte? Nein, das war wichtig. Sie musste wissen, ob es ihm wirklich richtig gut ging. Sie schickte eine weitere Nachricht und wartete. Er hatte sein Telefon bei sich, er würde sehen, dass sie geantwortet hatte. Wenn er nicht sofort antwortete, bedeutete das, dass er böse war? Dass Brooke böse war? Vielleicht redeten sie gerade in diesem Augenblick darüber. Vielleicht sagte er ihr, er werde eine letzte Nachricht schicken und Ren noch einmal klar machen, dass sie sich nicht mehr bei ihm melden solle. Vielleicht sagte Brooke, du musst deine Nummer ändern, ich möchte, dass du deine Nummer änderst. Und was dann? Was konnte Ren tun, wenn sie keine Möglichkeit mehr hatte, Casey telefonisch zu erreichen? Was dann? Sollte sie Brooke im Internet stalken? Casey war nicht in den sozialen Netzwerken aktiv. Er fand das lächerlich, narzisstisch. Und Ren wollte nicht in die sozialen Netzwerke zurückkehren, obwohl sie dadurch Brooke ausfindig machen könnte. Auf Dr. Emersons Drängen hin hatte sie vor Monaten alle ihre Konten gelöscht. Es tat ihr nicht gut, permanent mit den Erfolgsgeschichten anderer konfrontiert zu werden oder mit deren Verbitterung oder den endlosen schlechten Nachrichten aus der Welt. Um ihrer geistigen Gesundheit willen sollten diese Wege für sie geschlossen bleiben, auf Dauer. Sie starrte auf den Bildschirm. Sie war keine Stalkerin und sie würde ihm keine weiteren SMS schicken. Vermutlich hätte sie das in ihrer ersten Nachricht deutlicher ausdrücken sollen. Sie hätte schreiben sollen, dass sie die Grenzen kannte und sie nur verletzte, weil sie sich Sorgen machte. Sie hatte ihm nur geschrieben, weil sie den Eindruck gehabt hatte, sie sollte für ihn beten. Stimmte das? War das Führung gewesen? Dieser Drang, für ihn zu beten? Jetzt war sie sich nicht mehr sicher. Vielleicht war das alles auch nur Einbildung gewesen. Das musste sie jetzt wissen. Ihr Telefon summte erneut. Alles in Ordnung, kein Grund zur Sorge, fröhliches Thanksgiving, pass auf dich auf. Es ging ihm gut. Daumen hoch bedeutete, dass es ihm wirklich gut ging. Wie schön, dass es ihm gut ging. Alles in Ordnung. Es passte nicht zu ihm, dass alles in Ordnung war. Alles in Ordnung? Alles mit ihm, mit Brooke, mit dem Leben? Alles war prima. Kein Grund zur Sorge. Ihr Instinkt hatte sie getäuscht. Sie beide verband nicht länger eine tiefe Intuition, ihr Gefühl der Dringlichkeit, ihr Bauchgefühl, dass er in Gefahr war, alles war falsch gewesen. Sie brauchte sich keine Sorgen zu machen, weil alles in Ordnung war. Fröhliches Thanksgiving. Das war ein höflicher Gruß an einem Feiertag. Selbst Fremde sagten das zu Thanksgiving. Freunde würden vielleicht sagen, ich hoffe, du hattest ein schönes Thanksgiving. Und Freunde, die an einem Gespräch interessiert waren, würden fragen, wie war dein Thanksgiving? Es ging ihm gut. Er brauchte ihre Unterstützung nicht. Er lebte sein Leben. Pass auf dich auf. Und er hoffte, dass sie ihres leben würde. Brent rückte die Flaschen auf dem Reinigungswagen zurecht und schob ihn durch einen der leeren Flure im New Hope Zentrum. An der Tür zur Kapelle hielt Brent kurz inne, bevor sie ihren Wagen hineinschob. Kit war gerade dabei, die immergrünen Zweige und Beeren am Adventskranz neu zu arrangieren. »Ah, da ist ja die Künstlerin«, sagte sie. »Ich möchte dich etwas fragen«, sagte Kit, »und bitte fühl dich frei, Nein zu sagen.« »Okay«, erwiderte Wren. Aber Kit war ihr gegenüber so großzügig, da fiel es ihr schwer, sich vorzustellen, dass sie eine ihrer Bitten ablehnen würde. Neulich bekam ich einen Anruf von dem Maler, der einige der Kreuzwegstationen für mich gemalt hat. Er hat gesundheitliche Probleme und wird dieses Jahr keine neuen Bilder malen können. Aus den vergangenen Jahren haben wir zwar noch jede Menge Bilder, die ich noch einmal verwenden könnte, aber ich habe mich gefragt, ob du bereit wärst, neue für mich zu malen. Du hast so viel Talent. Wren war so verblüfft, dass sie sich aus Versehen mit dem spitzen Ende eines Zweiges in den Finger stach. Es begann zu bluten. Kit nahm eine Schachtel mit Papiertüchern vom Wagen und reichte ihr eines. »Ich würde dir auch gern einen Lohn zahlen, von dem du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst«, sagte sie. »Ich bin sehr dafür, junge Künstler zu fördern, und hier im Einkehrzentrum gibt es einen gewissen Betrag, den wir für solche Dinge ausgeben können. Es ist nicht viel, aber ich würde zusätzlich noch das Material bezahlen, Farben, Pinsel, Leinwände, alles, was du brauchst. Und dann könntest du deine Bilder nach der Ausstellung verkaufen.« Wren drückte das Papiertuch fester auf ihren Finger. Sie war nicht wirklich eine Malerin, nicht wie der Mann, der Jesus am Kreuz gemalt hatte. Sie konnte das Gemälde von der Stelle aus sehen, an der sie gerade stand. So konnte sie nicht malen. Auf keinen Fall würden sich ihre Bilder mit seinen Werken messen können. Und wie konnte sie Geld dafür annehmen, wo sie nicht einmal sicher war, ob sie am Ende etwas abliefern würde? Nein, das ging nicht. Es war ein unglaublich freundliches und großzügiges Angebot, aber sie konnte es nicht annehmen. Kit lächelte Wren an, als könnte sie ihre Gedanken lesen. »Denk darüber nach. Und wenn du jemanden brauchst, mit dem du über den Widerstand reden möchtest, den du vielleicht empfindest, dann steht dir deine liebe Pastorin bestimmt zur Verfügung.« Am Nachmittag betrachtete Wren kritisch ihr misslungenes Gemälde. Eigentlich hatte sie eine Ecke des Gartens zeichnen wollen, in der eine Erinnerungsbank zu einem beliebten Treffpunkt für die Vögel geworden war. Sie wollte das Rot der Kardinäle einfangen vor dem Weiß des frisch gefallenen Schnees. Ihr gefiel die schlichte Holzbank in der von Weinranken umschlossenen Gartenlaube. Die Szene hatte einen stimmigen Aufbau, eine gute Ausgewogenheit. Aber wenn sie nicht einmal eine mit Schnee bedeckte Bank und ein paar Vögel malen konnte, wie sollte sie dann das Leiden Christi auf die Leinwand bringen? Sie tauchte einen breiten Pinsel in weiße Farbe und übermalte ihren Versuch. Es war eine Sache, Zeichnungen für Menschen in einer psychiatrischen Klinik oder einem Obdachlosenheim anzufertigen. Etwas vollkommen anderes war es, meditative Kunst zu schaffen, die Menschen näher zu Gott bringen sollte. Sie konnte das nicht. So talentiert war sie nicht. Kit war anderer Meinung, aber vielleicht hatte sie auch einfach nur Mitleid mit ihr. Sie hätten noch genügend Bilder aus den vergangenen Jahren, hatte Kit gesagt. Sie könnten auf einige davon zurückgreifen. Also war es doch eigentlich kein großes Risiko, oder? Wenn sie versagte, konnte die Ausstellung trotzdem stattfinden. Diese Last musste sie sich also nicht aufhalsen. Das war gut. Denn mit der Last der Verantwortung konnte sie momentan nicht umgehen. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Menschen auf sie zählen und dann von ihr enttäuscht waren, entweder weil sie erst gar nicht in der Lage war zu malen oder weil sie nur mittelmäßige, nichtssagende Bilder fabrizierte. Und wie würde sie sich dann fühlen? »Aber es ist doch eine Auftragsarbeit«, würde Casey einwenden. »Wie kannst du da Nein sagen? Jeder Künstler träumt von einer solchen Gelegenheit. Du musst dich überwinden und es angehen, Wrinkle.« Wie gern würde sie jetzt von Angesicht zu Angesicht mit Casey reden. Wenn es ihm gut ging, gab es niemanden, der ihr besser Mut machen konnte. Erneut schaute Wren zum Fenster hinaus. Vielleicht war das der Grund, warum diese Erinnerungsbank ihre Aufmerksamkeit gefesselt hatte. Es war ein Denkmal, eine Möglichkeit, eines Menschen zu gedenken, der geliebt worden war. Aber was für ein Denkmal konnte man jemandem setzen, der zwar fortgegangen, aber nicht tot war? Casey zum zweiten Mal zu verlieren, die Hoffnung zu verlieren, jemals wieder mit ihm in Verbindung zu treten, kam ihr allerdings vor wie ein Tod, wie eine Scheidung. Sie hatte diese Parallele bisher noch nicht gesehen, aber vermutlich war der Schmerz ähnlich. Man verlor einen Menschen, den man liebte, nicht durch Tod, sondern weil ihn sein Weg weiterführte und man selbst zurückblieb. Aber das war nicht Caseys Schuld. Er hatte ihre Freundschaft nicht bereitwillig aufgegeben, zwischen ihnen gab es kein Absterben der Liebe, zumindest glaubte Wren das nicht. Sie hatten den Kontakt abbrechen müssen, weil es Brooke und ihrer Ehe gegenüber nicht fair war. Vom Kopf her wusste sie das. Aber, oh, ihr Herz litt schwer unter der Last des neuen Schmerzes auf der noch offenen Wunde. Sie hätte sich nicht bei ihm melden sollen. Das hatte alles nur noch schlimmer gemacht. Vielleicht nicht für ihn, aber für sie. Sie musste das hinter sich lassen. Und vielleicht kam Kits Bitte genau zum richtigen Zeitpunkt. Es würde ihr helfen, sich auf ein Ziel auszurichten, damit der Verlust sie nicht aus der Bahn warf. Aber war das der richtige Grund, die Bilder für die Gebetsstationen zu malen? Wren griff in ihre Tasche und holte Caseys Mütze heraus. Es war nur ein kleiner Teil von ihm, aber wenigstens war es etwas Greifbares, das sie mitnehmen konnte, wenn sie nun erneut versuchte, ohne ihn weiterzugehen. Tief seufzend setzte sie sich die Mütze auf den Kopf und nahm ihr Telefon zur Hand. »Sie störe nicht«, sagte Hannah, und sie freue sich, dass Wren anrufe. Eigentlich habe sie sich auch gerade bei ihr melden wollen. »Mir ist aufgefallen, dass du gestern nicht im Gottesdienst warst. Alles in Ordnung?« Es war schön, vermisst zu werden. »In dieser Jahreszeit geht es mir oft nicht so gut. Darum ist es manchmal leichter, einfach zu Hause zu bleiben.« »Ich verstehe«, erwiderte Hannah. »Diese Jahreszeit ist für manche sehr schwierig.« Wren wartete auf eine Belehrung, die Ermahnung, dass es wichtig sei, sich in einer Depression nicht zu isolieren, dass die geistlichen Übungen praktiziert werden müssten, ob man sich nun danach fühlte oder nicht, dass die regelmäßige Zusammenkunft zur Anbetung die oberste Priorität haben müsse. Aber das kam nicht. »Ich wollte dich fragen«, sagte Wren schließlich, »ob du diese Woche mal Zeit für ein Gespräch hättest.« Kit meinte, »es wäre vielleicht gut für mich, wenn ich mit dir einmal über eine bestimmte Sache rede.« Zufälligerweise, erwiderte Hannah, sei ihr nächster Termin gerade geplatzt, so dass sie den Rest des Nachmittags frei habe. Sie könne gern zu Wren ins Einkehrzentrum kommen. Eine Stunde später saßen sie in der Kapelle unter dem Gemälde von der Kreuzigung. »Ich könnte nie ein so tiefgehendes Werk wie dieses schaffen«, gestand Wren. »Ich könnte es nur kopieren, aber das käme mir wie eine Fälschung vor. Es käme nicht aus meinem Inneren. Wenn ich Gemälde für einen Kreuzweg male, dann sollte das schon von Herzen kommen und eine Form von Anbetung sein, denke ich.« »Meinst du, das ist der Grund für deinen inneren Widerstand, dass du dein Talent mit dem eines anderen vergleichst?« »Vielleicht.« Wren wusste doch eigentlich, dass es nicht gut war, sich mit anderen zu vergleichen. Trotzdem tat sie es immer wieder. »Aber ich glaube, da ist noch mehr. Ich bin nicht sicher, ob mich ein solches Projekt nicht überfordern würde. An den meisten Tagen habe ich schon genug damit zu tun, mich über Wasser zu halten. Wie soll ich dann noch in das Leiden Jesu eintauchen? Ich habe Angst, dass mich das noch weiter runterzieht. Der Verrat, das Verlassenwerden, die Folter, die Vergebung. Sollte sie sich wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg immer tiefer in ein derartiges Leiden hineinversetzen?« »Du tust gut daran, dir das genau zu überlegen«, erwiderte Hannah. »Über das Kreuz nachzudenken erfordert Mut. Die meisten Menschen und sogar viele Gemeinden gehen am liebsten gleich zu Ostern über. Wir bevorzugen ein zensiertes Kreuz, ein leeres Kreuz, das wir als Schmuck um den Hals tragen können.« »Genau«, dachte Wren. Sie erinnerte sich, dass Mrs. Hoffman sie eines Tages nach der Kunstgeschichtsstunde beiseite genommen und gefragt hatte, ob es ihr nicht gut gehe. »Mir ist aufgefallen, dass du dir die Dias nicht angeschaut hast«, sagte sie. Wren entschuldigte sich damit, dass die Gemälde von der Kreuzigung zu blutrünstig seien und dass ihr das zu sehr zugesetzt habe. Aber eigentlich hatte sie sich die Dias nicht angeschaut, weil sie befürchtete, vor der ganzen Klasse in Tränen auszubrechen. Sie wollte nicht verspottet werden, sie sei zu sensibel, sie würde sich alles zu sehr zu Herzen nehmen. Ein leeres Kreuz war leichter anzuschauen und zu übersehen. Erneut wanderte Wrens Blick zu dem Gemälde an der Wand. Dieses Gemälde war für sie nicht verstörend oder deprimierend. Dieses Gemälde tröstete und bereicherte sie. Es lockte sie und forderte eine Reaktion von ihr. Vielleicht wäre es ihrer Heilung zuträglich, ein paar Monate lang über Jesu Opfer am Kreuz nachzudenken. Vielleicht wusste Kit das. Vielleicht hatte sie sie deshalb gebeten, diese Szenen aus der Bibel zu malen. »Was denkst du?«, fragte Hannah. Wren schloss die Augen. Selbst wenn die Gemälde niemals ausgestellt werden würden, musste sie sie vielleicht trotzdem malen, als eine Form von Anbetung. Vielleicht musste sie ihren Widerstand überwinden und Gott vertrauen, dass etwas Gutes dabei herauskommen würde. »Ich denke, Ich muss Gott um Mut bitten und Ja sagen. Es sei sehr wichtig für das Projekt, mahnte Kitzi auf der gemeinsamen Heimfahrt vom Einkehrzentrum, dass sie ihre Grenzen respektiere und sich nicht überfordere. Da der Vorschlag von ihr gekommen sei, fühle sie sich in gewisser Weise auch für Wrens Wohlergehen verantwortlich. Ich möchte mich nicht einmischen, aber ich werde aufpassen, dass es dir nicht zu viel wird. Und ich möchte, dass du immer ehrlich zu mir bist. Denn du weißt ja, dass es noch andere Optionen gibt. Ich will auf keinen Fall, dass die Sache zu einer Belastung für dich wird, sondern vielmehr zu einer Gelegenheit, dein Talent mit anderen zu teilen und gleichzeitig etwas Neues und Schönes an Jesus und seiner Liebe zu dir zu entdecken. Wren wandte sich ihr zu. Ist das der Grund, warum du den Kreuzweg jedes Jahr anbietest, weil er dir damals geholfen hat? Kit nickte. In der psychiatrischen Klinik, in der ich einige Zeit verbracht habe, gab es Gebetsstationen. An den Wänden in der Kapelle standen Steinskulpturen von Jesus in seinen letzten Stunden, zusammen mit den entsprechenden Bibeltexten. Jeden Tag habe ich mich dort aufgehalten, selbst an den Tagen, an denen ich kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte, und bin die Stationen abgelaufen und habe geweint. Ich konnte die Texte nicht lesen, das war mir zu viel, mein Gehirn konnte sie nicht aufnehmen. Aber ich schaute mir die Skulpturen an, und sie sprachen zu mir. An meinem tiefsten Tiefpunkt und in meiner größten Leere sprachen sie zu mir, und meine Heilung begann. Ganz langsam. Wie ich dir und deiner Mutter bereits gesagt habe, ich begann das Kreuz als den größten Beweis für Gottes Liebe zu sehen. Mit ganz neuen Augen habe ich gesehen, dass Gott selbst unseren Schmerz durchlebt hat, unser Leiden, und das gab mir die Kraft, voller Hoffnung weiterzugehen, ganz langsam.
Der Weg der Heilung ist für Wren ein Weg des Zusammenwirkens von Glauben und Kunst. Und da sie das erkennt, bittet sie Gott um Mut und sagt Ja dazu, Kreuzwegstationen zu malen. Sie hörten den 13. Teil des Hörbuchs Spuren deines Lichts, einem Roman geschrieben von Sharon Gallo Brown. Inwiefern der Künstler Vincent van Gogh, Wren Crawford, auch hier inspiriert, das liest Tobias Schuffenhauer für Sie auch wieder in der nächsten der insgesamt 24 Folgen aus der gekürzten Hörbuchfassung, die als vollständiges Hörbuch und Buch bei Gerd Medien erschienen ist. Umrahmt wird diese Erzählung bei Radio Horeb von dem Lied Vincent, komponiert von Don McLean im Jahr 1971 zu Ehren des Malers Vincent van Gogh. Das Stück ist auch unter der ersten Textzeile Starry, Starry Night, Sternenklare Nacht bekannt.